Jemand hat gerade gebetet oder war dankbar dafür, aus diesem Alltag herauszutreten, zur Ruhe zu kommen. Zur Ruhe zu kommen fällt mir, wenn man hier vorne steht, manchmal ein bisschen schwer. So, ich hoffe trotzdem, dass ich jetzt ein wenig ruhiger werden kann, um einfach die Gedanken klar darzustellen. Ich bin Krankenpfleger, ich arbeite im Krankenhaus und durch meine Arbeit bin ich logischerweise viel mit kranken Menschen beschäftigt, arbeite an ihnen. Und es ist ja ein Ort, an dem niemand eigentlich hin will, aber alle froh sind, dass er da ist. Eine Anlaufstelle, wenn man gesundheitliche Probleme hat. Das Vertrauen in das Gesundheitssystem ist oft angekratzt und trotzdem kommen die Menschen ins Krankenhaus, weil sie sonst keine andere Möglichkeit haben. Sie stehen oft mit dem Rücken zur Wand, sie haben Atemnot, sie suchen Hilfe von ihrem Krebsleiden und möchten von ihren Schmerzen befreit werden. Und wenn man erstmal in dieser Maschinerie drin ist, dann folgt das immer dem gleichen Muster. Der Patient wird aufgenommen und dann wird er erstmal durchgecheckt. Er wird untersucht, es wird Blut abgenommen, es wird ein EKG gemacht, Röntgenbilder werden angefertigt. Der Arzt horcht ab, hinterfragt. Und dann stellt der Arzt eine Diagnose und daraus erschließt sich dann eine Therapie. Ob und wie schnell die Patienten genesen, hängt auch von der Kooperation der Patienten ab. Das heißt, inwieweit sie diesen Therapieempfehlungen auch folgen. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen sich dagegen stellen, dass sie nichts von den Medikamenten halten und auch sonst von unseren Vorschlägen eigentlich nichts umsetzen wollen. Dann fragt man sich manchmal schon, warum kommen diese Leute überhaupt? Und trotzdem versuchen wir ihnen irgendwie zu helfen. Nun, für mich ergibt sich daraus viele Parallelen auf geistlichem Gebiet. Und so lautet mein Thema heute Abend der geistliche Patient. In der Regel gehen wir ja erst zum Arzt, wenn wir Beschwerden haben. Der stechende Schmerz in der Brust, wir kriegen schlecht Luft oder eine Magen-Darm-Geschichte, die uns irgendwie schwächt. Nun, wir nennen das Symptome. Das sind alles Warnhinweise unseres Körpers, dass es uns nicht gut geht. Vor einigen Jahren hatte ich dieses Erlebnis gehabt, da war eine Frau im Krankenhaus, die hatte einen riesen Tumor im Bauch gehabt. Der war 20 Kilogramm schwer gewesen. Und nachdem man ihn rausoperiert hat, wog diese Frau knapp 50 Kilogramm. Also wir sehen, dass fast ein Drittel dieses Tumors ihr Körpergewicht ausgemacht hat. Sie hat alle Warnhinweise ignoriert. So ein Tumor kommt ja nicht über Nacht. Ja? Der entsteht langsam, der wächst und wächst. Und so Tumore, die haben die Tendenz, dass sie die ganzen Nährstoffe vom Körper beanspruchen. Ja, alles, was wir eigentlich zum Leben brauchen, das saugt der Tumor auf. Auch das ganze Blut, ja? Das will alles dieser Tumor haben. Und der Mensch, der leidet darunter. Das Atmen fiel ihr schwerer, das drückt dann irgendwann Richtung Lungen. Sie wird schwerer, sie kann sich schwerer bewegen und irgendwie drückt das Ganze unangenehm im Bauch. Aber sie hat keine Schmerzen gehabt, sonst wäre sie nämlich schon viel früher gekommen und deswegen hat sie das einfach ignoriert. Und ich dachte mir, als ich daran zurückdachte, genauso ist das mit der Sünde in unserem Leben. Wir können alle Warnsignale ausblenden unseres Gewissens. Aber die Sünde, die ist da, die wächst täglich. Und irgendwann gewöhnt man sich daran. Es verursacht nicht unbedingt Schmerzen, es drückt vielleicht hier und da, aber man gewöhnt sich dran, an diesen Zustand. Aber die Sünde wächst und wächst und jeden Tag kommt etwas mehr dazu. Und man kann sich so leicht mit vielen Krankheiten anstecken. Wir erleben das in dieser Zeit mehr denn je. Aber die meisten Krankheiten kommen nicht durch Ansteckung, sondern von innen heraus. Jesus hat das so ausgedrückt: Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt uns. Ja, das, was wir mit unseren Gedanken aufnehmen, was sich zu Ideen formt, was dann zu Worten führt, schlussendlich zu Taten. Das sind die Sünden, die kommen von innen heraus. Und Jakobus drückt es so aus: Danach, wenn jemand Lust empfangen hat, gebiert er die Sünde, und die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Herzversagen und Krebs, das sind die zwei häufigsten Todesursachen in Deutschland. Herzversagen, 40% der Leute, und 30% erliegen ihren Krebsleiden. Und wir werden ja geboren mit verschiedenen genetischen Dispositionen, Vorbedingungen, die wir so nicht beeinflussen können. Und seit Jahrtausenden, eigentlich seit Entstehung der Menschheit, grassiert dieses Virus der Sünde. Und das ist die eigentliche Pandemie, die wir bekämpfen müssen in diesen Tagen. Römer 3 drückt es so aus, wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner verständig, es ist keiner, der nach Gott fragt. Wir alle sind krank oder krank gewesen. Durch Adam sind wir alle mit diesem Virus der Sünde infiziert. Und genau wie damals oder heute fragen die wenigsten danach, wo Gott ist. Und die meisten ignorieren diese Warnsignale des Körpers. Sie achten nicht auf die Symptome und gehen so sicher in den ewigen Tod. Nun, wie ist das, wenn wir jetzt zum Arzt gehen? Als erstes findet eine Untersuchung statt. Wir haben diese Warnsignale, wir sehen, es geht uns nicht gut, wir leiden, und jetzt wollen wir aber wissen, wie man uns helfen kann. Und oft wird ja empfohlen, dass wir schon zu einer Vorsorgeuntersuchung gehen, das heißt zum Arzt gehen, bevor wir überhaupt krank werden. Ich werde zum Schluss nochmal darauf zurückkommen, das nennt man Prävention. Nun, unser Arzt ist Gott. Bei Gott haben wir immer Sprechstunde. Bei Gott sind wir privat versichert. Ein Anruf entfernt und wir bekommen sofort einen Termin. Und es gibt verschiedene Fachärzte. Haben wir ein Problem mit dem Herz, dann gehen wir zum Kardiologen. Problem mit der Lunge, dann gehen wir zum Pneumologen, zum Lungenfacharzt. Aber Gott ist der Facharzt für unsere Seele. Und ich möchte mit euch gemeinsam Psalm 16 lesen, die Verse 7 bis 11. Und ich lese nach der alten Luther-Übersetzung. Die Übersetzungen sind zum Teil sehr unterschiedlich, treffen im Kern natürlich die Wahrheit, aber diese Übersetzung finde ich jetzt hier am besten. Da heißt es, Psalm 16, Vers 7: Ich lobe den Herrn, der mir geraten hat. Auch züchtigen mich meine Nieren des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er ist mir zur Rechten. So werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Ehre ist fröhlich. Auch mein Fleisch wird sicher liegen. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger verwese. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. In manchen Übersetzungen steht, wird das mit Herz übersetzt, in manchen Übersetzungen steht, wenn mich mein Inneres mahnt. Ich habe bewusst diese Übersetzung gewählt, weil es heißt, wenn mich des Nachts meine Nieren züchtigen, das, wenn mir das wehtut. Aber die Niere steht auch sinnbildlich für das Gewissen. Die Niere unterscheidet zwischen Nutz- und Schadstoffen, scheidet die Schadstoffe aus und behält die Nutzstoffe. Und genauso ist das Gewissen, das uns vor Schadstoffen bewahrt und das Nützliche behält. An einer anderen Stelle sagt der Psalmist: Prüfe mich, Herr, und erprobe mich, läutere meine Nieren und mein Herz. In anderen Worten, untersuch mich und sieh, wie ich es meine. Gibt es irgendwas in mir, das mich krank macht? Und jetzt können wir hier eine Liste von Dingen anführen. Sind es vielleicht krasse, böse Gedanken, die in uns sind, die wir nähren, die wir pflegen? Ist es vielleicht die Pornografie, die gerade jetzt in Corona-Zeiten so einen Anstieg verzeichnet? Das macht vor unserer Gemeinde nicht automatisch Halt, nur weil wir Christen sind. Anerkennung, die wir beim Menschen suchen, dieser versteckte Stolz, den niemand sieht und doch so tödlich sein kann. Sind wir geizig? Welche Gewohnheiten haben wir, die uns immer wieder krank machen? Nun, wenn wir dann bei Gott im Behandlungsraum sind, dann untersucht er uns, wenn wir das zulassen. Wenn wir sehen, das sind Symptome, mir geht es nicht gut und jetzt gehe ich zum Arzt. Und jetzt untersucht Gott uns. Und das macht er ziemlich gründlich. Er untersucht uns auf Herz und Nieren. Er horcht uns ab. Er hört unseren Herzschlag. Setzt da zwischendurch ein Herzschlag aus? Schlägt unser Herz noch für Jesus? Er hört unsere Lungen ab. Ist noch Lebensodem in uns, den er uns persönlich, uns Menschen eingehaucht hat, nach seinem Ebenbild? Ist Gottes Geist noch in uns? Können wir noch durchatmen? Oder atmen wir nur noch ganz flach, weil wir Schmerzen haben? Im Krankenhaus ist es für uns ganz wichtig, dass die Menschen gut durchatmen können. Besonders nach Operationen, dann tut das weh, dann atmen die nicht gut durch. Und wenn sie das nicht machen, dann stehen sie in der Gefahr, eine Lungenentzündung zu bekommen. Dann kommt gleich das nächste Problem. Wir sorgen immer dafür, dass die genügend Schmerzmittel haben. Die müssen gut durchatmen können. Er macht ein Röntgenbild von uns. Er durchleuchtet uns. Vielleicht macht er sogar ein Ganzkörper-CT. Komplett durchleuchten. Sitzt unser Herz noch am rechten Fleck? Oder gibt es dunkle Flecken auf unserer Lunge? Gibt es irgendwas, was da nicht hingehört? Er macht einen Ultraschall und prüft unsere Nieren. Er untersucht unser Gewissen. Funktioniert es noch richtig? Oder leiden wir schon an einer chronischen Niereninsuffizienz? Die Niere arbeitet nicht mehr richtig. Und wenn sie das tut, dann nur bedingt. Und natürlich nimmt er unser Blut ab. Das ist bei fast jeder Untersuchung dabei. Es wird immer Blut abgenommen und dann schaut er sich die Werte an. Sind unsere Werte in Ordnung? Vielleicht zu wenig Liebe? Zu viel Selbstsucht? Sanftmut ist im Normbereich, aber trotzdem sind die Entzündungswerte irgendwie zu hoch. Gott prüft uns auf Herz und Nieren. Wir lesen das mehrfach in Gottes Wort. Und was für eine Diagnose würde Gott uns heute Abend ausstellen? Sind wir vielleicht arbeitsunfähig, nicht mehr tauglich zur Arbeit? Müssen wir vielleicht zur stationären Behandlung ins Krankenhaus oder vielleicht mit dem Notarzt direkt zur Not-OP? Welche Diagnose würde Gott uns heute Abend stellen? Aber Gott ist immer wieder so barmherzig. Er drückt das im Psalm 147 so aus: Er schenkt denen Heilung, die ein gebrochenes Herz haben, und verbindet ihre schmerzenden Wunden. Sünde kann richtig wehtun. Wir leiden darunter. Wir leiden sogar mit denen mit, die in Sünde leben. Am Anfang scheint das harmlos zu sein. Aber es wird immer schlimmer und schlimmer. Und Gott sieht das und er will denen Heilung schenken, die ein gebrochenes Herz kommen, die so mit gebrochenem Herzen hinkommen und sagen: Herr, ich kann nicht mehr. Das tut weh. Und ich will Heilung haben. Und Gott sieht das und er will das verbinden. Er will diese schmerzenden Wunde abdecken. Genau wie diese Sühnung, die er durch Jesus Christus gibt. Sühnung bedeutet in diesem hebräischen Übersetzung auch zudecken. Er will das alles zudecken. Das ist sein Wunsch. Lasst uns nochmal 2. Mose 15 aufschlagen. Und das ist der Abschnitt, der berühmte Abschnitt, in dem steht: Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und wir möchten das einmal mal im Zusammenhang lesen. 2. Mose 15, ab Vers 24. Da murrte das Volk gegen Mose und sagte: Was sollen wir trinken? Er schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihnen ein Holzstück, das warf er ins Wasser. Da wurde das Wasser süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und dort prüfte er sie und sagte: Wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, willig gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, auf seine Gebote achten und alle seine Gesetze halten, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmen und sie lagerten sich dort am Wasser. So, ich habe 2 Sichtweisen auf diesen Text. Als ich das zuerst gelesen habe, dann kam mir das so vor, als ob das ein Patientenbericht ist. Wenn ein Patient aus dem Krankenhaus entlassen wird, dann gibt es immer so einen Krankenbericht, dass der nachfolgende Arzt dann genau weiß, was war denn da überhaupt gewesen, welcher Patient ist das, was für Beschwerden hat er gehabt, was für Diagnoseverfahren hat man angewendet, wie war die Therapie und wie hat der Patient darauf angeschlagen. So, das war das Erste, was ich hier rausgesehen habe. Als Erstes sehen wir, es geht um das Volk Israel. Und die haben Beschwerden und die äußern das auch. Die haben nicht genug zu trinken. Und dann reagiert Gott gleich, also Mose bittet, und Gott gibt ihnen erstmal, was sie brauchen. Ein Stück Holz, das das Wasser wieder süß macht. So. Ich sehe das oft, dass Menschen unter großen Schmerzen ins Krankenhaus kommen. Da kann man keine Untersuchung durchführen. Wir geben denen erstmal Schmerzmittel, wir geben denen erstmal das, was sie brauchen. Und dann können wir in Ruhe uns zusammensetzen und gucken, was ist denn eigentlich das Problem des Schmerzes? Wir könnten einfach Schmerzmittel geben und sie nach Hause schicken, aber das würde nicht die Ursache des Problems beheben. So, Gott gibt ihnen erstmal, was sie brauchen. Und dann heißt es aber, und dann prüft er sie. Er untersucht sie. Was ist denn eigentlich das Problem von diesem Volk? Und dann macht er einen Therapievorschlag, so würde ich das formulieren. Er sagt ihnen, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, willig gehorchen und tun, was vor ihm recht ist, auf seine Geboten alle seine Gesetze halten? Wenn du das machst, wenn du dich an diesem Therapievorschlag hältst, dann will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die du in Ägypten kennengelernt hast. Wir erinnern uns an die 10 Plagen, so der Zorn Gottes, der damit symbolisiert wird. So. Gott sagt, wenn du auf mich hörst, dann wird dir das nicht zustoßen, dann decke ich das zu. Und wir sehen, die Israeliten, die haben darauf gehört. Dann kommen sie zu diesem Ort, 12 Wasserbrunnen, 70 Palmen, genug zu trinken. Das ist eine Sichtweise. Aber hier in diesem Text steckt noch viel mehr drin. Was bedeutet das für uns heute, ganz praktisch? Nun, dieses bittere Wasser, das sind die bitteren Erfahrungen unseres Lebens. Und Gott gibt ein Stück Holz. Und das ist für mich ein Sinnbild auf das Kreuz Jesu Christi. Durch Jesu Christi macht er dieses bittere Wasser süß. Und wir können das genießen. Und wir sehen auch, dass Gott unser Arzt ist. Er sagt das hier nochmal ganz deutlich. Er will uns keine dieser Plagen, den Zorn Gottes, den will er von uns abwenden. Es soll nicht auf uns kommen. Und wenn wir beim Kreuz bleiben, dann gibt es Ruhe und Erfrischung. Und das war für mich ein viel tieferer Sinn hier drin gewesen. Aber wie sieht diese Therapie jetzt konkret aus? Ich möchte diesen Gedanken noch ein wenig vertiefen und komme nochmal zurück zu dieser Frau mit dem Tumor. Diese Frau wurde förmlich ausgesaugt. Ja, die war abgemagert. Ich erwähnte, er zieht die ganzen Nährstoffe aus dem Körper, aber unter anderem auch das ganze Blut. Nun, da sind diese roten Blutkörperchen, und die transportieren den Sauerstoff. Und wenn das zu wenig ist, dann kriegen die Menschen zu wenig Luft. Es kommt nicht mehr genug Sauerstoff da an, wo es hin soll, zu den Zellen. Das ist also lebenswichtig. Und manchmal brechen diese Tumore auf, dann fangen die an zu bluten. Und die Menschen stehen wirklich in der Gefahr, daran zu verbluten. Und es scheint so, dieser Tumor hat keine Funktion. Er saugt seinen Wirt aus, er nimmt das ganze Blut. Und wenn er selbst anfängt zu bluten, dann verblutet der Wirt gleich mit, also der Mensch. Es scheint so, Hauptsache der Mensch kriegt kein Blut. Entweder ich behalte das für mich selbst oder ich lasse es einfach ausbluten. Und in 3. Mose 17, Vers 11 fand ich diesen interessanten Vers, den ich vor kurzem gelesen habe und dann diese Gedanken ins Rollen kamen. Da heißt es, denn das Leben des Fleisches ist im Blut. Und ich habe es euch auf den Altar gegeben, um Sühnung zu erwirken für eure Seelen. Denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Das Leben ist in dem Blut. Und deswegen wird auch immer sofort Blut abgenommen. Man kann unglaublich viel aus diesen Werten ableiten und ziemlich schnell zur Ursache des Problems kommen. Nicht immer, aber oft, weil das Leben in dem Blut ist. Nun, um dieser Frau zu helfen, musste dieser Tumor chirurgisch entfernt werden. Und natürlich ist das bei so einem chirurgischen Eingriff, da hat man Bedenken. Keiner lässt sich einfach so gerne den Bauch aufschneiden. Ja, die Schmerzen, die danach kommen, die Risiken, die damit verbunden sind. Und Ist das wirklich nötig? Man hat sich schließlich schon daran gewöhnt. 20 Kilogramm mehr oder weniger macht vielleicht gar nicht mehr so viel aus, denkt man. Aber dieses Ding muss raus, sonst tötet es sie. Und das war im Krankenhaus damals eine außergewöhnliche Geschichte. Man hat Fotos von diesem Tumor gemacht, das ist Standard, man macht das. Aber so eine Geschichte verbreitet sich wie ein Lauffeuer im OP. Und jeder, der daran vorbeikam, der hat sich das Foto angeguckt und denkt, Mensch, es ist ja unglaublich. Ja. Wie kann sowas passieren? Wie ist sowas überhaupt möglich, dass man so lange wartet? Nun, ich sagte schon, mit dem Tumor der Sünde ist es ähnlich. Ein Riesending, das da in uns wächst. Wir haben uns daran gewöhnt. Vielleicht weiß niemand davon. Und die Tatsache, dass wir uns da unters Messer legen sollen und dass viele Leute mitbekommen, ein Foto davon machen und dann mit dem Finger auf uns zeigen, sieh mal, der Daniel, so ein Ding hat er im Bauch gehabt, ein Riesending. Aber genau das ist diese Scham, die wir oft haben, dass wir uns nicht diesem chirurgischen Eingriff unterziehen. Und diese Scham vor den Menschen hindert uns oft daran, reinen Tisch zu machen. Wisst ihr, wenn Menschen mit dem Finger auf anderen Leuten zeigen und sich darüber wortwörtlich das Maul manchmal zerreißen. Diesen Menschen ist oft nicht bewusst, dass ihre eigenen Blutwerte nicht in Ordnung sind. Zu wenig Liebe. In anderen Worten sagt man dann doch, mir ist das nicht passiert. Aber dir ist das passiert. Darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Haben wir etwa unsere eigenen Sünden vergessen? Erinnern wir uns nicht mehr an unsere eigene OP? Und vor allen Dingen vergessen wir oft schnell, dass diese Lieblosigkeit ebenfalls eine Sünde ist. Und wir müssen alle durch die Bank, brauchen wir diese Bluttransfusion. Und genau das ist dieser Therapieplan Gottes, weil das Leben im Blut ist. Im Alten Testament lesen wir, dass alles mit diesem Blut gereinigt worden ist. Damals noch symbolisch. Man hat sogar so eine Ablaufrinne gegraben im Tempelbezirk, dass das ganze Blut ablaufen konnte. Da müssen Unmengen an Blut geflossen sein, tagtäglich. Nun, es zeigt uns einfach diesen Stellenwert von dem Blut im Alten Testament. Je öfter so etwas erwähnt wird, desto wichtiger scheint das zu sein. Und das heißt, wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Römer 5, Vers 9. Nun, wir kennen das alles. Das Blut Jesu, das ist für uns. Das ist unsere Bluttransfusion, die uns rettet, die uns neues Leben gibt. Da müssen wir nicht aufpassen, welche Blutgruppe haben wir. Das ist Blutgruppe 0, das passt für jeden. Das kann jeder kriegen. Und man sieht richtig bei den Patienten, wie das Leben wieder zurückkehrt. Ja. Wie neu geboren, könnte man sagen. Die Haut wird wieder rosig, sie bekommen wieder besser Luft, ja. Mehr rote Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren und dadurch bekommen sie auch mehr Kraft, weil das Leben im Blut ist. Es gibt ja einige Gruppierungen, die von vornherein Bluttransfusionen ablehnen, auch mit der Gefahr, dass sie daran sterben. Und heute ist das ähnlich. Viele Menschen lehnen das Blut Jesu ab, obwohl sie daran sterben. Und dann können wir noch so ein bisschen rumdoktern und hier und da was machen, aber die eigentliche Therapie, die ist nicht erreicht. Das bringt dann nichts mehr. Und dann erlebe ich im Alltag immer wieder diese Notfallsituationen. Herzstillstand. Der Mensch stirbt. Und dann ist jede Sekunde wichtig. Und oft habe ich immer wieder die gleiche Geschichte gehört, gerade wenn die Menschen zu Hause zusammenbrechen, auf der Arbeit, wo auch immer. Die Menschen drumherum sehen das und ihnen bewusst, hier passiert gerade etwas Dramatisches. Aber niemand hilft. Aus Angst, man könnte etwas falsch machen. Man ist sich unsicher, was soll ich denn jetzt machen? Meistens hat jeder von uns so eine kleine Vorstellung, wie man helfen könnte, Beine hochlegen oder stabile Seitenlage, irgendwas. Aber ganz oft sehe ich auch immer wieder, Menschen brechen zusammen. Also ich sehe es nicht, aber ich höre dann die Geschichte dahinter. Alle stehen drumherum und niemand macht etwas. Und es ist diese Angst, etwas falsch zu machen. Und bevor ich etwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Ich will das nicht verurteilen, ich kann diese Menschen gut verstehen. Diese Unsicherheit ist da. Mir ging das am Anfang nicht anders. Das ist eine gewisse Überwindung, jemanden zu reanimieren, ja, auf den Brustkorb rumzudrücken. Das braucht Erfahrung, das braucht Übung, praktisch. Wir haben ja alle den Erste-Hilfe-Kurs gemacht, wenn wir einen Führerschein haben. So, wir kennen das theoretisch, aber das praktisch zu machen, das steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Nun, wir sehen jeden Tag um uns herum, dass Menschen geistlich sterben. Die erleiden einen Herzstillstand. Und ich muss mich selbst da in die Pflicht nehmen. Ich schaue zu und ich mache nichts. Manchmal aus Angst, etwas falsch zu machen. Aber ehrlich gesagt, man kann da nicht viel falsch machen. Sowohl im echten Leben als auch auf geistlicher Ebene. Ich hatte einmal diese Situation, da zeigt das EKG von der Frau eine Nulllinie an. Und ich denke, gut, so wie ich es gelernt habe, wir fangen an zu reanimieren. Und ich fange an zu drücken und auf einmal wehrt sich die Oma wieder. Die schlägt mit den Händen um sich und das tut weh. Ja. Also höre ich auf, ich bin ja kein Unmensch. Aber dann zeigt das EKG wieder eine Nulllinie an und die Patientin wird wieder bewusstlos und ich fange wieder an zu reanimieren. Und sie fängt wieder an, sich zu wehren. Und das Spiel ging ein paar Mal hin und her. Und ich dachte, verpasse ich jetzt irgendwas? Habe ich hier irgendwie schlecht gelernt? Oder was passiert denn hier gerade? Nun, wir hatten beide recht. Das EKG, es zeigt an, das Herz schlägt nicht mehr. Dadurch wird nicht mehr Sauerstoff in den Kopf gepumpt. Und die Menschen werden bewusstlos. Und sobald ich anfange zu reanimieren, kommt wieder Sauerstoff in den Kopf. Und sie kommt wieder zu Bewusstsein. So, das konnten wir da beobachten, aber es war schon eine sehr skurrile Situation und ich wusste auch nicht so richtig, wie gehe ich damit eigentlich um. Aber es half nichts. Hätte ich nichts gemacht, würde sie sterben. Und es hat eine Weile gedauert, bis wir dann die Verhältnisse so ein bisschen für sie geordnet hatten. Aber ich will einfach nur sagen, da kann man nichts falsch machen. Erst letzte Woche habe ich auch wieder so eine Geschichte gehört. Junge Frau bricht beim Bäcker zusammen, Menschen stehen herum. Aber die Menschen reagieren. Die machen was. Beine hochheben, tasten den Puls. Kein Puls. Wir müssen reanimieren. Sie fangen an zu reanimieren. Gleiches Spiel wieder. Sie wird dann kurze Zeit später wach und es ist alles wieder in Ordnung. Sie hatte für kurze Zeit einen sehr, sehr langsamen Puls, das so aussah, als ob ihr Herz stehen geblieben wäre. Aber da kann man nichts falsch machen. Ihr Hauptproblem war, als sie dann ins Krankenhaus kam, dass ihre Rippen wehgetan. Wahrscheinlich hat man ihre Rippen bei dem ganzen Prozedere gebrochen. Aber das ist nicht weiter schlimm. Die Rippen, die heilen aus. Wir nehmen sowas in Kauf. Aber wisst ihr, was ich damit nur sagen will, da kann man nichts falsch machen. Lieber etwas machen, als gar nichts machen. Und oft wissen wir einfach nicht, wie gehen wir damit um, auch auf geistlicher Ebene. Menschen sterben, wie mache ich das? Nun, dann können wir wie Paulus beten in Römer 8, Vers 26. Ebenso kommt auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Wisst ihr, wir können in dieser Situation zu Gott kommen. Dass Gott uns hilft, die richtigen Worte zu finden. Mir fällt das auch schwer, einfach das Wort Gottes nehmen und auf die Leute einhauen, bis es wehtut. Es ist nicht so meine Art. Und wir haben dann oft das Gefühl, wir haben jetzt mehr den Leuten geschadet, als dass es genützt hat. Aber wir dürfen Gott bitten, dass er uns einer geistlichen medizinischen Ausbildung, also zu geistlichen Rettungssanitätern ausbildet, zu Seelenrettern. Dass er uns die Weisheit gibt, die Fähigkeit, das Wissen fachgerecht anzuwenden. Aber wenn wir es nicht besser wissen, dann einfach drauf. Besser als nichts machen. Ja, diese Frau beim Bäcker, die hat Schmerzen gehabt. Aber wisst ihr, die wird auch noch Wochen Schmerzen haben. Aber sie wird sich daran zurückerinnern, dass die Menschen, die ihr das zugefügt haben, die haben es gut mit ihr gemeint. Die haben reagiert. Die standen nicht einfach so da und haben zugeguckt, wie sie stirbt. Die wollten sie retten. Die wollten ihr helfen. Das heilt irgendwann aus. Und es erinnert sie auch immer wieder daran, dass sie eigentlich eine potenziell tödliche Krankheit hat. Das erinnert sie noch daran. Nun, wir alle wissen viel über die Bibel. Wir wissen viel über Gottes Wort. Wie können wir dieses theoretische Wissen anwenden? Es gibt so viele verschiedene Berufe im Gesundheitswesen. Das sind die Ärzte, die die Untersuchung machen, Therapie erstellen. Das sind wir Pflegekräfte, die diese Therapie ausführen, die Medikamente anhängen, sich um die Grundbedürfnisse der Menschen kümmern. Die Arzthelferin, die Blut abnehmen und so ein bisschen organisieren. Das medizinisch-technische Personal, das Röntgenbilder anfertigt. Apotheker, die Medikamente verschreiben. Laboranten, die das Blut untersuchen. Oberärzte, Techniker, aber auch Reinigungskräfte. Oft wird das unterschätzt, aber diese Reinigungskräfte, die sorgen dafür, dass es überall sauber bleibt, dass sich keine Keime bilden und dass nicht wieder neue Krankheiten entstehen. Was ist unser Beruf in der Reich Gottes Arbeit? Was ist mein Beruf? Oder sollte ich sagen Berufung? Wozu hat Gott uns berufen? Wisst ihr, vor kurzem war ich bei meinen Eltern in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Und ich fuhr an dem Haus meiner Grundschullehrerin vorbei, 1., 2. Klasse. Und als ich so vorbeifuhr, habe ich mich gefragt, Mensch, ob die hier noch wohnt? Gibt es die überhaupt noch? Und während ich vorbeifahre, sehe ich, wie jemand den Gehweg sauber macht vom Schnee und erkenne meine alte Grundschullehrerin. Und während ich so daran vorbeifahre, denke ich mir, eigentlich müsstest du jetzt umdrehen, irgendwie ein Gespräch anfangen und ihr ein Traktat in die Hand drücken. Ich hätte guten Grund, sie war mal meine Grundschullehrerin, so, das ist ein guter Grund anzuhalten, einfach mal Hallo zu sagen. Und je länger ich fahre, denke ich, oh, jetzt umdrehen, 100 Meter entfernt. Ich denke noch weiter nach, jetzt sind es schon 200 Meter. Ah, das ist jetzt schon viel zu weit, das ist jetzt ein Umweg von 5 Minuten. 5 Minuten für eine Ewigkeit? Ist das zu viel? Also biege ich ab und ich merke, wie mein Herz anfängt zu schlagen. Wie mache ich das? Das ist jedes Mal so, wenn man sich aus dieser Komfortzone herausholt, um Menschen etwas mitzugeben. Ich halte an und sie kann sich sogar an den Namen erinnern. Kurzes Gespräch und ich drücke einfach 2 Traktate in die Hand. Die Bibel in 10 Minuten erklärt, das Evangelium. Werde ich sie je wiedersehen? Ich weiß es nicht. Vielleicht war das die letzte Gelegenheit. Vor allen Dingen, als ich an das Haus drankomme, sehe ich, da ist niemand mehr, die ist weg. Und dann, gerade vor ihrem Haus bleibe ich stehen, wollte sie gerade reingehen, war gerade fertig geworden. Genau im richtigen Augenblick. War das Zufall? Ich glaube nicht. Aber am besten ist es, bevor es überhaupt zu diesem Krankenhausaufenthalt kommt, bevor es zu diesen Notfallsituationen kommt, ist es präventiv Arbeit zu machen. Das heißt Aufklärung. Zum Arzt gehen, bevor man krank wird. Dazu beitragen, dass es gar nicht erst zum Krebsleiden kommt, gar nicht erst zum Herzstillstand. Und das ist viel, viel kostengünstiger, die Leute aufzuklären, als die ganze Therapie anschließend auszuführen. Und man kann damit tatsächlich Menschenleben retten. Und man entlastet damit das Gesundheitssystem. Wenn man so Projekte in der dritten Welt anstößt, wo man so humanitäre Hilfe leisten will, ist das eine der ersten Sachen, Aufklärungsarbeit. Den Menschen zeigen, was macht dich krank und wie kannst du dich davor schützen. Das hilft den Menschen vor Ort enorm. Oft haben sie überhaupt gar nicht das Bewusstsein, was sie alles krank macht. Nun, als Christen können wir Aufklärungsarbeit leisten. Wir können ihnen von der Gefahr der Sünde erzählen und zeigen, wie man sich dagegen schützen kann, welchen Arzt wir empfehlen und wie die Therapie aussieht. Ich hatte erst letztens ein Gespräch mit einem Patienten, der schwer an der Lunge erkrankt war, hatte dann auch Covid gehabt, hat das alles gut überlebt, ohne große Probleme. Aber er erzählte dann irgendwann so, ja, die Sünden meiner Jugend, Baustelle, viel geraucht, viel getrunken. Ah, die Sünden seiner Jugend. Und schon sind wir beim Thema. Und ich frage ihn, glauben Sie an die Realität der Sünden? Und es entwickelt sich ein Gespräch daraus. Das Ende des Gesprächs lief dann ungefähr so, dass ich sage, ja, also ich glaube an Gott, ich glaube, dass es Sünde ist und dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und er sagt, ach, deswegen hast du so einen Heiligenschein und schmeißt dich weg, als ob es der Witz des Jahres war. Nun, das lässt einen so ein bisschen bedröppelt dastehen. Aber ich habe ihn trotzdem gemocht, er war irgendwie sympathisch. Aber was soll's? Er lacht uns aus. Er hält das für einen Scherz, er hält das für einen Witz. Und ist ihm gar nicht bewusst, dass er eine todbringende Krankheit in sich trägt. Bei einem anderen Patienten sagte ich einmal diesen Satz, haben Sie das schon mal gehört, dass Jesus Christus für Ihre Sünden gestorben ist? Für Ihre Ungerechtigkeit? Und er sagt mir, nee, das habe ich noch nie gehört. Und das war für mich so ein richtiges Aha-Erlebnis. Die gehen zur Kirche, die haben eine Vorstellung von Gott, aber dass Jesus Christus tatsächlich für sie gestorben ist, das hat er noch nie gehört. Die Menschen brauchen diese Präventivmaßnahmen. Die müssen von dieser Therapie hören. Ich möchte abschließend mit euch noch 2. Korinther aufschlagen. 2. Korinther 4. Ich finde diesen Abschnitt immer so ermutigend. Wir können uns den vielleicht mal zu Hause durchlesen. 4, ich glaube das ganze Kapitel. Ja, das ganze Kapitel. Aber ich möchte hier nur 2 Verse herauslesen. Und das zum einen mal Kapitel 4, Vers 1. Darum, weil wir diesen Dienst haben, wie uns auch Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. Barmherzigkeit erfahren. Das erinnert mich an einen Bericht, den ich mal gelesen habe, von einem Patienten, der Ebola überlebt hat. Wir wissen, die Epidemie 2014 in Westafrika, fast jeder ist daran gestorben. Ein paar ganz wenige Leute sind immun dagegen gewesen, ganz selten. Aber einer dieser Männer sagt, ich habe das Ganze überlebt und das Mindeste, was ich tun kann, ist jetzt hinzugehen und anderen Kranken zu helfen. Er musste keine Schutzausrüstung anziehen, er konnte ganz normal mit den Patienten sprechen. Er sagt, es drückt für mich so diese Barmherzigkeit, die er erfahren hat, die er daran ausdrückt, wieder etwas wiederzugeben, anderen Menschen zu helfen. Auch wir haben Barmherzigkeit erfahren. Wie ist das mit uns? Wie viel können wir den Menschen wiedergeben, was wir selbst erfahren haben? Und dann heißt es noch, dass wir nicht müde werden. Die Arbeit kann anstrengend sein, gerade bei Reanimation. Das macht man am Anfang, 2-3 Minuten und dann merkt man das schon. Das sieht nicht anstrengend aus, aber das zehrt an den Kräften. Und dann sieht man immer die jungen Kerls, wie mich, nee, das geht noch, nicht ablösen, ich kann noch. Und dann fragt man wieder, sollen wir dich ablösen? Nee, geht noch. Und irgendwann merkt man, oh, jetzt schwinden die Kräfte langsam, schneller und schneller. Und deswegen ist es wichtig, immer zu rotieren, gar nicht erst bis zur Erschöpfung reanimieren, weil wir kommen dann irgendwann an diesen Punkt, wo wir nicht mehr können und können dem anderen auch nicht mehr helfen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir im Team arbeiten, dass wir das Zusammenspiel üben, dass wir das in der Praxis richtig ausleben können. Nun, Gott hat nicht umsonst diese Gemeinschaft geschenkt, die wir in der Gemeinde haben. Wir brauchen einander. Wisst ihr, wenn der eine müde wird, dann kann der andere wieder übernehmen. Und wenn der müde wird, kommt der Nächste. Und dann können die anderen sich wieder ausruhen, können wieder mit neuer Kraft dieser Arbeit angehen. Wie wichtig Teamarbeit ist in einer Notfallsituation im Krankenhausleben. Und dann, und damit möchte ich schließen, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben wir auch und darum reden wir auch. Das hat Paulus geschrieben. Paulus hat das geglaubt. Und deshalb auch wir. Weil wir das glauben, deshalb sollten wir reden. Amen.